Wir feiern, weil Jesus uns liebt. Das hat er uns an Karfreitag so eindrücklich gezeigt, wie man es nicht besser hätte machen können. Jesus hat selbst ein paar Tage vor Karfreitag zu seinen engsten Freunden gesagt, Johannes 15, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Genau das hat er getan. Aber noch mehr. Wir feiern, weil Jesus lebt. Der Tod am Kreuz, der war kein Endpunkt, sondern ein Doppelpunkt. Jetzt geht's erst richtig los. Und wir feiern, weil Jesus heilt. Denn weil Gott der Herr über Leben und Tod ist, deshalb ist ihm auch nichts unmöglich. Weder in der sichtbaren noch in der unsichtbaren Welt, noch in deinem kleinen, ganz persönlichen Leben. Und wir feiern Gottesdienst, weil Jesus wiederkommen wird. Jesus wird bald wiederkommen und ich hoffe, sehr bald. Findet ihr nicht auch, es reicht, was es alles an Leid gibt, was es an Trauer, an Kriegen, an Tränen, an Hass, an Untreue, an Missbrauch, an Ungerechtigkeit, an Zerbrüchen, an Krankheit, an Verlust und so weiter, was es da alles gibt. Ich finde, es reicht. Jesus, komm bald wieder. Jesus wird bald wiederkommen. Und dann ist mit dem ganzen Schluss, denn dann macht er alles neu. Das hat er uns versprochen. Aber lasst uns nicht den falschen Blick auf diese böse Zeit gewinnen. Denn es ist auch die Zeit der Gnade. Noch kann jeder Mensch sein Leben an den Nagel hängen und ein Nachfolger von diesem Jesus werden, der sein Leben für dich an den Nagel gehängt hat. Durch das Kreuz, da haben wir freien Zugang zu Gott. Neues Leben mit einer lebendigen Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung, die selbst vom Tod nicht zerstört werden kann und darf. Und deshalb feiern wir Gottesdienst. Jesus liebt, Jesus lebt, Jesus heilt und Jesus kommt wieder und er macht alles neu. Also, wenn das kein Grund zum Feiern ist, dann weiß ich auch nicht, oder? Es ist Ostern und wusstet ihr, dass es zu Ostern einen besonderen Brauch gab. Für gut 500 Jahre lang war das gang und gäbe, jeden Ostersonntag, vor allem in Bayern. Vor allem in Bayern sehr beliebt, der Risus Paschalis. Manchmal ist es da anscheinend ein bisschen ausgeartet und deswegen gab es da auch große Anfeindungen gegen diesen Risus Paschalis. Denn bis zum Mittelalter hinein, da galt eigentlich der Spruch, das Lachen kommt vom Teufel. Irgendwie trotzdem, während der Reformationszeit wurde der Brauch des Osterlachens erfunden und eingeführt. Also kurz heißt es dann, der Priester, der Pfarrer, der Prediger, wie auch immer, der erzählt einen Witz von der Kanzel. Okay, ein Märlein, um die Gemeinde zum Lachen zu bringen am Ostersonntag. Mancherorts ist es aber, wie gesagt, wohl häufiger ausgeartet, weil manchmal irgendwie derbe und dreckige Witze da auch erzählt wurden. Und dann, naja, muss nicht sein, ja. Heutzutage gibt es immer noch in frommen Kreisen hier und da die Meinung, wer lacht, der ist noch nicht ganz durchgeheiligt. Ich sehe das grundlegend anders. Wenn ein Christ nicht auch mal vor Freude und aus vollem Herzen lachen kann, ganz ehrlich, dann mache ich mir Sorgen um sein Wohlergehen. Ein Seelsorger prägte den Rat, Glauben, Lachen und Gesunden. Glauben, Lachen und Gesunden. Der Risus Paschalis, der hatte genau das zum Ziel. Glauben, Lachen und Gesunden. Lasst uns freuen, lasst uns feiern und lasst uns fröhlich lachen. Und warum? Weil wir den besten Grund dazu haben. Der Tod, der kann uns nichts mehr anhaben. Okay, manchmal ist einem vielleicht noch etwas bange vor dem Tod, aber Angst vor dem Tod, ich würde sagen, das nennt man Heidenangst. Das Osterlachen soll die Osterfreude zum Ausdruck bringen. Denn worüber wir lachen, davor haben wir keine Angst. Wir schauen uns dieses Jahr ganz viele unterschiedliche Aspekte von Beziehungen an. Apropos Beziehungen, ein kleiner Osterwitz. Josef von Arimathea. Josef von Arimathea kommt etwas erschöpft und ziemlich traurig nach Hause zu seiner Frau. Und er berichtet ihr also vom Sterben Jesu, von der Kreuzabnahme und eben auch davon, dass er den Leichnam Jesu in sein oder ihr gemeinsames neues Felsengrab legen ließ. Und als seine Frau das hört, da fängt sie an zu schimpfen. Ja, Sepp, spinnst du denn? Das neue, teure Felsengrab, das hast du doch gerade erst anfertigen lassen. Mensch, wo sollen wir denn dann mal begraben werden? Und Josef daraufhin ganz entspannt. Liebe Frau, reg dich nicht auf. Er braucht's nur übers Wochenende. Heute am Ostersonntag, da haben wir das Beziehungsthema Jesus heilt deine Wunden. Wir schauen uns gleich eine meiner Lieblings-Wundenheilungsgeschichten an. Ein Mann mit großen Wunden wird von Jesus geheilt. Apropos Wunden, noch ein kleiner Osterwitz. Sitzen drei Handwerker im Wirtshaus. Ein Fliesenleger, ein Zimmerer und ein Landschaftsgärtner. Auf einmal geht die Tür auf, ein junger Mann kommt rein, Mitte 30, langes Haar, Sandalen. Der setzt sich an die Theke und die drei Handwerker, die unterhalten sich. Da sagt der Fliesenleger, du, ich glaube, das ist Jesus. Ich setze mich jetzt zu ihm und frage ihn, ob es wirklich ist. Ey, ich habe da echt ein paar Fragen. Gesagt, getan, er geht hin, setzt sich neben Jesus und fragt, du, bist du Jesus? Ja. Oh Mensch, super. Ich habe schon so viele wunderbare Dinge von dir gehört, dass du Kranke heilst und weißt du, ich bin Fliesenleger und oh, meine Knie, da habe ich echt Schmerzen. Kannst du da was machen? Ja, kein Problem. Jesus berührt ihn, die Schmerzen sind sofort weg. Der Fliesenleger geht zurück an den Tisch und der Zimmerer sagt, also, da gehe ich auch hin. Ich habe solche Kreuzschmerzen. Oh. Bei Jesus dann, du, ich bin Zimmerer. Mir tut so weh im Kreuz. Kannst du da auch was machen? Ja, kein Problem. Das mache ich sehr, sehr gerne. Jesus streicht ihm so übers Kreuz, betet und er ist geheilt. Die Zeit verstreicht. Spätabends wollen die drei Handwerker aufbrechen. Und da dreht sich Jesus zu ihnen um und fragt den Landschaftsgärtner ganz direkt. Du, kann ich dir nicht auch was Gutes tun? Hast du keine Beschwerden? Das sagt der Landschaftsgärtner. Lang mich bloß nicht an. Ich bin noch 2 Wochen krankgeschrieben. Jesus heilt deine Wunden. Aber er zwingt dich nicht dazu. Wie angekündigt, werden wir uns jetzt einen schwer verwundeten Mann anschauen. Und noch wichtiger, wir werden uns anschauen, wie Jesus seine Wunden geheilt hat. Seine Geschichte geht in etwa so. Der Mann war verheiratet. Von Kindern wissen wir nichts, aber dafür von einer Schwiegermutter. Dieser Mann war Profi im Fischereigewerbe. Er kannte sich also bestens aus mit dem Fangen der Fische und den Fischen selbst natürlich. Angeln, Wurfnetze, Zugnetze, Schleppnetze, Spiegelnetze, Harpunen. Der Umgang damit war sein tägliches Geschäft. Er war vorrangig am und im See Genezareth beruflich aktiv. Auch genannt der See Tiberias oder das Galiläische Meer. Und dieser See, der hat die Form einer Harfe. Auf Hebräisch Kinneret, daher auch der Name, Genezareth. Der See liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Und damit ist er der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde. Und ein wahres Fischparadies. Mehr als 25 Fischarten gibt es sogar heute noch dort. Und die Orte wie Bethsaida oder Tarichä, die weisen sehr darauf hin, dass es dort Unmengen an Fisch gab. Bethsaida heißt so viel wie Fischfanghausen. Tarichä könnte man mit Pökelort übersetzen. Und Tarichä ist derselbe Ort wie Magdala bzw. Migdal, sind es nur in anderen Sprachen, dieser Ortsname. Und in Magdala und Migdal, da steckt das Wort Turm drin. Man bewahrte nämlich die gepökelten Fische gerne auch in Türmen auf. Also diese ganzen Orte, die weisen darauf hin, dass es da Unmengen an Fisch wirklich gab. So, die Fische waren also das tägliche Geschäft des Mannes, um den es heute geht. Zu den häufigsten Fischsorten, da zählten Sardinen, Welse und der Fisch, der später sogar nach unserem Mann benannt wurde. Sardinen gab es in Hülle und Fülle. Ein kleiner Fisch ist die Sardine mit etwas Brot, das tägliche Essen der armen Leute. Welse hingegen waren richtig große Burschen, bis zu 1,20 Meter Länge, ja, hier so, und 10 Kilo schwer. Also, was nach einem guten Fang klingt, das mussten die Juden dummerweise, und damit also auch unser Protagonist, nach dem Fang direkt wieder ins Wasser werfen. Und warum? Ganz einfach, Welse haben keine Schuppen. Wo ist das Problem? Fische, die keine Schuppen haben, sind für Juden nicht koscher. Sie sind unrein. Und sie dürfen nicht gegessen werden. Okay, denkst du dir vielleicht bis zu diesem Punkt, heute ist doch Ostern, warum erzählt der mir so viel über den See und über Fische? Keine Sorge, das kommt noch. Wart's ab. Aber bevor du denkst, dass ich irgendwie voll der Fischfan wäre, ich kann dich beruhigen. Ich mag überhaupt keinen Fisch. Nur im Aquarium als Deko, so, ja. Aber ansonsten werfe ich mir lieber jeden Tag eine Tablette mit Omega-3-Fettsäuren in den Rachen, als dass ich jemals einen Lachs essen würde. Zurück zu dem Mann. Eine der ersten Begegnungen, die er mit Jesus hatte, die fand genau hier statt, an diesem See, den ich euch gerade beschrieben habe. Jesus war mal wieder am Predigen und viele, viele Menschen wollten ihm zuhören und da bot es sich an, in ein Boot zu steigen. Das Boot von Simon. Das ist also unser Mann, Simon. Aber das habt ihr ja schon gewusst, okay. Simon fuhr also mit Jesus im Boot. Er fuhr ein kleines Stückchen nur vom Land weg, damit ihn alle besser sehen und hören können. Und nach einer unfassbar guten und langen Predigt von Jesus, die uns leider nicht überliefert wurde, kam es zu einer noch besseren Predigt ohne viele Worte. Jesus schickt Simon samt Boot und Bruder noch mal ganz weit raus auf den See zum Fischen. Der Fischprofi, der grummelt kurz, weil dieser Auftrag einfach nur unsinnig war, aber antwortet dann, weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Es kommt zum größten Fischfang, den die Fischer dort am See je gesehen hatten. Und als Simon wieder ans Land springt, da ist er voller Freude und textet Jesus zu. Oh wow, Jesus, du bist cool, du bist cool. Wir wären so ein super Team. Ey, wir zwei wirklich, wir könnten es rocken. Willst du nicht bei mir einsteigen? Okay, sorry, nein. Das sagt er nicht. Ganz anders. Simon fällt vor Jesus auf die Knie und sagt, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und weißt du, warum Simon so reagiert hat? Weil ihm in diesem Moment bewusst wurde, dass ihm gerade etwas Übernatürliches passiert war. Er und alle, die bei ihm waren, so heißt es weiter im Text, alle wurden von Entsetzen oder von Ehrfurcht gepackt. Es war wie ein Schrecken, der allen durch Mark und Bein ging. Besonders Simon. Ich bin ein sündiger Mensch. Du und ich, wir passen nicht zusammen. Und was macht Jesus? Stimmt genau, du und ich, wir passen nicht zusammen. Bye, bye. Gott sei Dank hat er das nicht gesagt, sondern Jesus sagte zu Simon: Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Jesus sagt also: Simon, steig du bei mir ein. Und jetzt kann man sagen, startete wirklich eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Simon wurde einer der Top 3 Schüler von Jesus und war immer ganz vorne mit am Start. Ein echter Jesus-Streber, aber im guten Sinne. Manchmal vielleicht etwas vorlaut, aber immer mutig und einsatzbereit. Allzeit bereit für seinen Herrn Jesus. Ein Fischfangprofi wird ausgebildet zum Menschenfangprofi. Nebenbei bemerkt, das ist der erste Name, den Jesus seinen Nachfolgern gab. Menschenfischer. Vermutlich, weil es so viele verschiedene Sorten von Menschen gibt und sie sich gar nicht so leicht für Jesus fangen lassen. Menschen sind glitschig. Und wir brauchen ganz unterschiedliche Fangmethoden. Beziehungsnetze, Predigtharpunen, nächtliche Gesprächsaktionen und viel, viel Geduld und Frustrationstoleranz. Vor allem, wenn es nicht so läuft wie geplant, obwohl man doch alles richtig gemacht hat. Menschen sind wie Fische, glitschig. Deshalb Menschenfischer. Aber zurück zum Thema. Wobei die Frage bleibt ja, waren wir überhaupt schon beim Thema? Was hat das alles mit Ostern zu tun? Oder mit Jesus heilt deine Wunden? Abwarten. Ich spule mal ein Jahr vor. Die Leute redeten mittlerweile ziemlich viel über Jesus und hatten tolle Theorien, wer oder was Jesus sein könnte. Und Jesus fragt seine Schüler dann, wer er ist. Und Simon Petrus antwortet: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf sagte Jesus zu ihm: Glücklich zu preisen bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn kein Mensch hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und deshalb sage ich dir jetzt: Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Wow, oder? Was für ein Bekenntnis. Und eigentlich sind es ja zwei. Erst das Bekenntnis des Petrus: Jesus, du bist der Sohn Gottes. Und dann dieses Bekenntnis von Jesus über Simon Petrus: Du bist Petrus. Und Petrus, das wisst ihr ja, heißt übersetzt Felsen. So eine Zusage, so eine Berufung, so eine Prophetie für das Leben des Petrus. Wow, echt wirklich, Petrus ist der Mann. Wie muss sich Petrus da gefühlt haben? Ein ganz schön krasser Wandel, oder? Von einem: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, hin zu einer Berufung, die größer kaum sein könnte. Auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Und wer gut aufgepasst hat, der merkt, hier steckt schon ein Stück Ostern drin. Denn die Gemeinde von Jesus Christus, die übersteht das Totenreich ohne jeglichen Schaden. Aber wieder zurück zu Petrus. Ich spule nochmal ungefähr 2 Jahre vor. Jesus feiert mit seinen Schülern und Freunden ein richtig besonderes Fest, auf das er sich schon lange, lange gefreut hatte. Das sagt er auch extra. Das Passamahl. Heute nennen wir es auch das letzte oder eigentlich besser gesagt das erste Abendmahl. Das muss eine unnachahmlich intensive Gemeinschaft gewesen sein. Ein Abschiedsessen. Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Und Jesus gab ihm zur Antwort, wo ich hingehe, da kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber später wirst du mir dorthin folgen. Und Petrus entgegnete, Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit. Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben, erwiderte Jesus. Ich sag dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Nein, nein, niemals. Jeder, aber ich nicht. Ich doch nicht. Auch wenn dich alle verlassen werden, ich verlasse dich nie. Mit mir kannst du rechnen. Ich gebe mein letztes Hemd für dich. Ich gebe mein Leben. Jesus, du, wirklich, ich sag's dir, du kannst dich zu 100% auf mich verlassen. Wirklich. Ich bin der Fels. Auf mich kannst du bauen. Aber es sollte ganz anders kommen. Jesus wird verraten, gefangen genommen und verhört. Paulus versucht, halbwegs nah dran an diesem Geschehen zu sein, bei diesem Verhör. Aber es wird irgendwie immer gefährlicher für ihn. Bist du nicht auch einer? Einer von seinen Schülern?
Ich? Nein. Schnell ein paar Schritte weiter.
Aber schon bald spricht ihn der Nächste an. Du gehörst doch auch zu diesem Jesus.
Was?
Quatsch. Du musst mich verwechseln. Und schon kommt der Dritte zu Petrus. Ich hab dich genau gesehen. Du hast meinem Cousin das Ohr abgehauen, als wir deinen Meister gefangen genommen haben. Da fing Petrus an zu fluchen und zu schwören. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und gleich darauf kräht ein Hahn. Und in diesem Augenblick drehte der Herr sich um, sah Petrus an. Und da erinnerte sich dieser an die Worte des Herrn, bevor heute ein Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Versuch mal nachzuempfinden, wie sich Petrus gefühlt haben muss. In einem Moment der Schwäche habe ich alles kaputt gemacht. Was denkt Jesus jetzt von mir? Das war das letzte Mal, dass er mich angeschaut hat. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ich würde alles geben, um diesen Fehler nicht nochmal zu tun. Oh Mann, Jesus hat echt auf den Falschen gesetzt. Ich bin kein Fels, sondern ein Wels. Schmeiß mich weg. Ich bin unrein. Jetzt sind wir angekommen. dort, wo niemand ankommen möchte. Am emotionalen, rationalen und geistlichen Tiefpunkt. Petrus hat versagt. Das Boot ist im Sturm untergegangen. Der Felsen ist zerbrochen. Man sagt zwar, schlimmer geht immer, aber ey, mal ehrlich, was hätte er noch Schlimmeres machen können, als zu schwören und sich selbst zu verfluchen, wenn er nicht die Wahrheit sagt, dass er diesen Jesus, seinen geliebten Herrn, noch nie gesehen hat. Petrus ist am absoluten Nullpunkt angekommen. Diese spirituelle Krise, die hat so tiefe Wunden in sein Leben gerissen, dass die Frage erlaubt sein muss, kann Petrus aus diesem Loch gerettet werden? Kann Jesus seine Wunden wieder heilen? Spoiler-Alarm, wir feiern Ostern. Jesus kann. Jesus ist in die tiefsten Löcher der Totenwelt hinabgestiegen und von dort wieder sieghaft heraufgekommen. Natürlich kann Jesus auch die Wunden des Petrus heilen. Aber wie? Das schauen wir uns jetzt an. Ich spule einige Wochen vor. Jesus wurde gekreuzigt. Jesus wurde begraben. Jesus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Freitagabend bis Sonntag früh nach jüdischer Zeitrechnung 3 volle Tage. Jesus war mittlerweile Maria Magdalena persönlich begegnet. Er war den verbliebenen Jüngern persönlich begegnet, leider ohne Thomas. 8 Tage später kommt der auferstandene Jesus aber nochmal zu seinen Jüngern und da hat er eine ganz besondere Begegnung mit Thomas. Und Petrus? Naja, der hat es alles mitgekriegt, den Auferstandenen. Und natürlich glaubte er auch, er hat ihn ja gesehen, aber er glaubte nicht daran, dass Jesus noch mal etwas mit ihm anfangen könnte. Petrus war schwer verwundet. Vom hingegebenen Top-Schüler wurde er zu einem frustrierten Mitläufer. Ich bin dabei, ich bleibe dabei, das ist auch gut so, aber mehr nicht. Mehr nicht. Mich kann der Meister sowieso nicht mehr gebrauchen. Ich bin ein Versager. Menschenfischer? Pff. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich mache wieder, was ich gelernt habe und gehe fischen. Am See Genezareth. Wer geht mit? Jesus kennt die Wunden seiner Schafe. Und er weiß, wie er ihnen begegnen muss. Er möchte sie wieder heilen. Also nähert er sich seinem Freund Petrus ein drittes Mal. Wieder erst auf Distanz. Vom Ufer aus ruft Jesus diesem 7er Fischerzug zu auf dem See Genezareth. Also Petrus und 6 Jünger sind mit dabei und er ruft ihm zu und wieder kommt es zu einem Megafang. 153 große Fische. Die Sorte, die später die Petrusfische genannt werden. Und Petrus weiß sofort, was Sache ist. Er springt aus dem Boot, als er dieses Wunder erlebt und schwimmt ans Ufer. Das muss Jesus sein. Oh Mann, ich will ihn sehen. Ich will ihn nochmal sehen. Ich vermisse ihn so sehr. Vielleicht kann er wenigstens meine Fähigkeiten als Fischer gebrauchen. Aber hä? Was ist das? Das ist komisch. Er hat schon Essen vorbereitet. Er brutzelt schon ein paar Sardinen. Und Brot liegt auch schon auf dem Grill. Oh Mann, was habe ich mir nur wieder eingebildet? Offensichtlich braucht mich Jesus zu gar nichts. Ich bin's ja auch nicht wert. Es folgt eine Strand-Barbecue-Party zu 8. Gute Gemeinschaft mit dem Essen. Ich überspringe. Denn jetzt kommt eines der schönsten Seelsorgegespräche, die wir in der Bibel finden. Ich lese es euch in Auszügen vor. Nach dem gemeinsamen Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte: Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Wisst ihr, ich denke, der Fehler von Petrus war, dass er mehr Vertrauen in seine Treue zu Jesus hatte, als in die Treue von Jesus zu ihm. Und ganz sanft, aber doch direkt macht Jesus ihm das genau in diesem Gespräch hier klar. Erste Frage: Liebst du mich mehr, als die anderen tun? Die zweite: Liebst du mich? Und die dritte: Hast du mich lieb? Jesus stuft die Größe der Liebe immer weiter zurück. Und wenn Gott dir eine Frage stellt, dann möchte er, dass du die Antwort findest und sie aussprichst. Und die Antwort von Petrus lautet einfach: Herr, meine Liebe ist schwach, aber meine Liebe ist echt. Das ist die Antwort, die Petrus gibt. Herr, meine Liebe ist schwach, aber meine Liebe ist echt. Und Jesus sieht in das Herz von Petrus und er weiß es, er wusste es schon. Er wusste es ja schon vorher, bevor Petrus es ausgesprochen hatte. Aber für Petrus war das wichtig, zu seiner schwachen, aber echten Liebe zu stehen und jedes Mal von Jesus zu hören: Ich will dich immer noch. Deine Berufung habe ich nicht über Bord geworfen. Ich will dich in meinem Team als Hirten für meine Schafe. Folge du mir nach. Und vielleicht, ich kann es mir nur allzu gut vorstellen, schaut Petrus in diesem Moment in die Augen von Jesus und er erinnert sich an das andere Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, kurz bevor Jesus in den Garten Gethsemane ging. Denn da sagte Jesus zu Petrus: Simon, Simon, Der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Jesus hat die Wunden von Petrus geheilt. Und Jesus will auch deine Wunden heilen. Jesus hat den Tod überwunden. Der Tod ist vielleicht das Ass im Ärmel des Teufels, aber Kreuz übertrumpft den Tod. Kreuz ist Triumph. Und das leere Grab hat so viel Kraft, dass es jede Angst vertreiben kann, jede Wunde heilen kann und das größte Versagen vergeben kann. Jesus lebt. Freu dich daran. Lass ihn an deine Wunden. Liebe ihn und lebe für ihn. Er kommt bald wieder. Vertrödle deine Zeit nicht einfach nur mit deinem Beruf, sondern frag nach deiner Berufung. Und werde ein Menschenfischer. Jesus kann jeden gebrauchen, egal wie schwach deine Liebe ist, solange sie echt ist. Gott, der Lebendige, er segne dich, damit du seine Liebe empfängst, sie genießt und es immer mehr lernst und praktizierst, seinen Segen an andere weiterzugeben. Jesus heilt deine Wunden. Hier sind noch ein paar Fragen für einen kurzen Moment der Stille. Kann ich herzhaft lachen? Lass ich Jesus an meine Wunden? Ist meine Liebe zu Jesus echt? Und bin ich nur dabei? Oder lebe ich für Jesus? Gott segne dich.